Und im Grunde genommen zeigt es auch, dass immer noch sehr viele in der Politik sind, die mit Digitalisierung und den neuen Medien auch relativ wenig anfangen können.
Digital Life Talk
mit Jan Möllendorf.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Digital Life Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf. In meinem normalen Berufsleben bin ich Gesellschafter der DeFacto X. Wir helfen unseren Kunden, Kundenbeziehungen zu digitalisieren. In dem Podcast möchte ich mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über ihre Erfahrungen mit der Digitalisierung sprechen. Der eine oder andere hat es schon verfolgt. Ich habe schon mit einem Künstler, einem Schriftsteller, einem Schauspieler, einem Pfarrer, einem Generation Z-Vertreter, einer Hoteliersfrau und vielen anderen mehr gesprochen. Heute habe ich nun, wie ich in dem Podcast sage, den ersten Politiker. Das stimmt nicht ganz. Es ist eigentlich der zweite Politiker. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Denn Maurice Konrad als Vertreter der Fridays for Future Bewegung ist Stadtrat in Mainz. Also insofern auch Politiker. Aber Arif Tashtelen ist aus meiner Sicht nochmal ein besonderer Vertreter der Politiker, denn er ist ein mutiger Mensch. Wer sich mit Migrationshintergrund in Bayern entscheidet, in die SPD zu gehen, dessen große Karriere ist nicht wirklich vorgezeichnet. In dem Podcast haben wir uns sehr interessant darüber unterhalten, wie der Weg von Arif in die Politik war. Heute ist er immerhin mit Direktmandat Abgeordneter der SPD im Bayerischen Landtag. Ja, wir haben uns in dem Podcast über Arifs Lebensweg unterhalten, über seine Eltern, die beide Analphabeten sind, über die Zeit, wenn er dabei war, dass sie um einen weiteren Verbleib als Gastarbeiter in Deutschland sich bemüht haben. Und wir haben natürlich über die Digitalisierung gesprochen und seinen Blick auf die Dinge als Politiker. Er geht da kritisch mit sich, aber vor allem auch mit seiner Berufsgruppe der Politiker um. Und wir haben ein sehr offenes Gespräch darüber geführt. Wir wollen es auch noch fortsetzen, dieses Gespräch, aber wie man dann hört, wir sind nicht ganz fertig geworden und wollten es ja dann auch irgendwann auf die begrenzte Zeit einschränken. Was ich euch unbedingt noch als Tipp geben muss, ihr wisst vielleicht, der eine oder andere weiß es vielleicht, ich veröffentliche seit Corona, seitdem ich via Skype aufzeichne, die Gespräche, die Podcasts auch immer als Video. Geht auf YouTube, schaut unter meinem Namen und da findet ihr auch diesen Podcast mit Arif. Ich finde, der ist besonders lohnenswert, weil die freundliche Art von Arif da besonders rüberstrahlt. Also schaut rein, genießt es und ich freue mich über Feedback an podcast@defacto.de. Herzlich willkommen, Arif. Die Idee von mir ist ja, in dem Podcast mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über das Thema Digitalisierung zu sprechen. Ich habe schon gesprochen mit einem Pfarrer, mit einem Digitalkünstler, einem Fridays for Future Aktivisten, einem 19-jährigen Unternehmer, einer Hoteliersunternehmerin aus Nürnberg. Also einen ganzen Reigen und die Idee ist immer, über die Chancen und Herausforderungen, die jeweiligen Gesprächspartner von mir in der Digitalisierung sehen, zu sprechen. Über die persönlichen, über die beruflichen, aber natürlich auch dann irgendwann kommend zu den gesellschaftlichen Herausforderungen. So habe ich jetzt heute Arif zu Gast. Jetzt wollte ich dir eigentlich vorher eine Frage stellen. Jetzt gerade geht mir durch den Kopf, das ist auch eigentlich ganz cool. Deinen Nachnamen wollte ich ja dich vorher fragen, dass ich den richtig betone. Tashtelen, ist das richtig?
Fast richtig, ja. Eigentlich Tashtelen, das heißt dieses S mit einem Apostroph drunter, also SCH. Tashtelen.
Tashtelen, Arif
Tashtelen. Wörtlich übersetzt Steinbohrer.
Wow, da kriege ich gleich nochmal eine Idee, was ich noch alles fragen könnte. Aber Arif Tashtelen, als mein heutiger Gast, hat Migrationshintergrund. In dem Fall ergibt sich vielleicht für den einen oder anderen aus dem Namen und ist, und das ist übrigens was Besonderes für mich heute, der erste Politiker in meinem Podcast. Mir war ja immer wichtig, ich meine, vielleicht wäre ich auch an die Großen gar nicht rangekommen, aber ich wollte ja nie, wenn ich meinen ersten Politiker habe, einen derjenigen, die im Fernsehen überall zu sehen sind, sondern jemand, der vielleicht die anderen Geschichten erzählen kann, die nicht in der ganz großen TV-Politik stattfinden, sage ich mal so. Also insofern freut es mich wirklich riesig, Arif, dass du heute dabei bist und mit mir diesen Podcast machst. Die Idee ist ja, über natürlich Digitalisierung zu sprechen oder speziell über die Digitalisierung mit deinem Blick als Politiker, aber auch das Thema, wie gehen Menschen mit Migrationshintergrund, wie geht die Community der Menschen mit Migrationshintergrund mit dem Thema Digitalisierung um? Da hatte ich so ein bisschen den Verdacht, dass da vielleicht was Interessantes für mich, für die Hörer drin steckt. So viel also vorneweg. Bevor wir eintauchen in diese Themen, würde ich gerne den Hörern dich ein bisschen vorstellen und auch dich selber ein bisschen kennenlernen. Da mache ich es mir immer relativ leicht, indem ich nämlich sage, was ist eigentlich alles passiert und hat passieren müssen, dass du jetzt heute in dieser Rolle, in der ich dich hier gerne eingeladen habe, da vor mir in Skype sitzt.
Ja, das sind sehr viele Zufälle gewesen. Ja, lieber Jan, herzlichen Dank Meinen Namen hast du ja auch richtig ausgesprochen, Arif Taşdelen. Ich bin mit 8 Jahren nach Deutschland, bin also quasi ein Gastarbeiterkind. Mein Vater ist 2 Monate, nachdem ich auf die Welt kam, nach Deutschland gegangen, damals als Gastarbeiter. Das war 1974 und 1982 hat dann 8 Jahre später meine Mutter gesagt, entweder kommst du zurück oder wir nach Deutschland, sodass wir dann nach Deutschland gekommen sind. Erstmal nach Bayreuth, dort bin ich dann auch aufgewachsen, habe meine Schullaufbahn in Bayreuth absolviert und bin irgendwann gelandet bei der Agentur für Arbeit, damals Arbeitsamt. Ein paar Jahre später habe ich mich versetzen lassen nach Nürnberg, war dann in Nürnberg beim Arbeitsamt beschäftigt und zum Schluss beim Hauptzollamt in Nürnberg in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Also auch nicht irgendwie so typisch, ne? Typisch jemand mit Migrationshintergrund. Also habe eine Beamtenlaufbahn und vorher eine Angestelltenlaufbahn hinter mir. Und 2013 wurde ich in den Bayerischen Landtag gewählt im Nürnberger Norden. Das ist der Stimmkreis von Renate Schmidt und Günther Beckstein. Ein schwieriger Stimmkreis. Und seitdem bin ich Mitglied des Bayerischen Landtags, bin zuständig für meine Fraktion im Bayerischen Landtag für Jugendpolitik, für Integrationspolitik und für Fragen des öffentlichen Dienstes. Ich bin 46 Jahre, habe 2 Töchter, 2 Jahre und 9 Jahre.
Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen zurückspulen. Deine, wenn ich so nennen darf, deine politische Erweckung, nenne ich es jetzt mal, hat die was zu tun mit deinem Migrationshintergrund und Erlebnissen, die du hattest, so wie du aufgewachsen bist? Oder würdest du sagen, nee, da war ich eigentlich schon ganz normal, wie als Deutscher bin ich politisiert worden. Ich habe Dinge erlebt, die in Deutschland nicht gerade auslaufen, jetzt unabhängig von dem Migrationshintergrund. Also hat das irgendwas mit deiner familiären Vergangenheit zu tun?
Ja, sicherlich. Also ich komme aus keinem Elternhaus, wo Mutter und Vater beim Abendessen die Zeitung durchgelesen haben oder beim Frühstück und dann politische Gespräche mit den Kindern geführt haben. Im Gegenteil, meine Eltern sind beide Analphabeten. Das heißt, damals in Deutschland ging es uns jetzt nicht darum, in welche Richtung die Gesellschaft geht, wer Politik macht, welche Politik macht, sondern da ging es tatsächlich darum, dass wir einige wenige Jahre in Deutschland sind, möglichst versuchen, ein bisschen Geld auf Seite zu legen, damit wir, wenn wir in unsere Heimat zurück müssen, damals sind wir fest davon ausgegangen, dass wir zurück müssen. Wir hatten auch immer Aufenthaltsbewilligungen für 1 Jahr. Das heißt, jedes Jahr mussten wir unseren Aufenthalt verlängern lassen. Und wussten auch, dass irgendwann eventuell der Zeitpunkt da ist, wo diese Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert wird. Das heißt, ich komme aus einem absolut unpolitischen Elternhaus. Und was mich aber zur Politik gebracht hat, war tatsächlich das, was ich erlebt habe. In der Zeit, wo wir nach Deutschland gekommen sind, gab es keinen einzigen Sprachkurs, keinen Integrationskurs, niemand, der uns gesagt hat, wie man sich am besten in dieser Gesellschaft, in der Öffentlichkeit auch gibt, welche öffentliche Verkehrsmittel fahren, welche Verhaltensregeln es in Deutschland gibt. Das heißt, das mussten wir uns alles aneignen und auch die Sprache. Das heißt, es gab tatsächlich überhaupt keinen Sprachkurs. Damals gab es noch die sogenannten türkischen Klassen. Man ist also in eine türkische Klasse gekommen und war einige Jahre in dieser türkischen Klasse. Danach konnte man in eine ganz normale Klasse gehen, was ich dann auch gemacht habe. Aber es war schon alles so darauf vorbereitet, dass man davon ausgegangen ist, dass wir irgendwann in unsere erste Heimat zurückgehen. Als ich dann die Ausbildung gemacht habe, bin ich relativ schnell auch in die Gewerkschaft beigetreten, weil ich mir gedacht habe, okay, so eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig füreinander einsetzt und auch so eine zweite Familie sozusagen. Ne? Also es war dann für mich, die Gewerkschaft war für mich so die deutsche Familie, weil man halt doch relativ wenig mit Deutschen zusammengekommen ist. War für mich die deutsche Familie und da wurde ich auch relativ schnell zum Jugendvertreter gewählt und habe gemerkt, dass man sich für andere einsetzen kann, auch einsetzen sollte und ich wollte unbedingt in dieser Gesellschaft auch was verändern. Hinzu kam natürlich, dass ich damals mit Helmut Kohl aufgewachsen bin und 1997, 98 ich von einem coolen Gerd Schröder gehört habe, der Kanzler werden möchte Und es war dann auch tatsächlich so, dass ich irgendwann in Bayreuth an der SPD-Geschäftsstelle vorbeigelaufen bin und dachte mir, da gehst du jetzt mal rein und fragst mal, wie man Mitglied werden kann, weil ich diesen Gerhard Schröder cool fand als junger Mensch. Und bin dann rein und bin Mitglied geworden an dem Tag. Mir war aber klar, dass ich durch meine Gewerkschaft und Jugendvertretung und so weiter für die Partei jetzt aktiv als Ehrenamtlicher nichts machen kann. Aber ich wollte sie mit meiner damals 5 D-Mark im Monat, mit dem Monatsbeitrag unterstützen. Und tatsächlich ist dann auch Gerhard Schröder mit meine 5 Mark im Monat Bundeskanzler geworden, wo ich heute noch stolz drauf bin. Ich habe ja am eigenen Leibe erleben können, was es bedeutet, keine Unterstützung zu erfahren in dieser Gesellschaft. Und mir war auch relativ schnell klar, dass man sich zu einer Solidargemeinschaft zusammenschließen muss oder dann in die Politik gehen muss, damit man auch Parteien ändert. Damals konnten ja auch Parteien mit Migranten gar nichts anfangen. Auch Parteien intern mit der ehrenamtlichen Arbeit in der Partei versuchen, auch Themen, die Migranten haben. Also ich gebe jetzt ein konkretes Beispiel, was auch wirklich sehr persönlich ist, aber das ist schon ein Beispiel, was mich in jungen Jahren sehr, sehr geprägt hat. Also die Tatsache, dass wir nur für ein Jahr eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben. Jetzt mag das ja in der Theorie alles so easy klingen, aber in der Praxis ist das eine Riesenhürde. Das heißt, einmal im Jahr mussten wir aufs Ausländeramt gehen. Da saß in der Regel ein Beamter, der dann so eine Liste vor sich hatte und diese Liste durchgegangen ist. Das heißt, auf dieser Liste stand, dass ein Erwachsener so und so viel Quadratmeter Wohnraum, ein heranwachsender Jugendlicher und ein Kind oder ein Baby so und so viel Quadratmeter braucht in der Wohnung. Wenn die Familie größer geworden ist durch Zuwachs, und diese Wohnung auf einmal laut dieser Tabelle auch nur 2 Quadratmeter zu klein geworden ist in der Theorie oder das Einkommen von meinem Vater auf einmal nur in der Theorie, ohne dass wir quasi Sozialleistungen beantragt haben, aber laut dieser Tabelle sein Einkommen nicht mehr genügt hat, weil meine kleine Schwester auf die Welt gekommen ist, hatten wir 3 Monate Zeit, um uns eine größere Wohnung zu suchen. 3 Monate Zeit, wo sich mein Vater einen besser bezahlten Job suchen kann. Und du kannst dir vorstellen, wie schwierig das damals auch war. Nur mal für diejenigen, die vielleicht in den letzten Jahren einen Ausbildungsberuf gesucht haben. Zu der Zeit waren 200 bis 500 Bewerbungen für einen Ausbildungsberuf völlig normal. Ich hatte 236 Bewerbungen geschrieben, bis ich dann eine Ausbildungsstelle bekommen habe. Also der Arbeitsmarkt war auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation da.
Es erinnern sich heute viele gar nicht mehr, wo wir jetzt die letzten 10, 12 Jahre eigentlich nur eine Richtung kannten.
Jedes Mal vor diesen Beamten zu sitzen, wo man nicht weiß, darf man noch in Deutschland bleiben oder müssen wir mit den sieben Kindern innerhalb von 3 Monaten das Land verlassen? Das macht dann tatsächlich auch was in einem. Und jeder vergöttert ja seine Mutter und seinen Vater. Das waren für mich die größten, die stärksten Menschen auf dieser Welt. Und immer einmal im Jahr, wenn wir beim Ausländeramt bei diesen Beamten saßen, war dann meine Mutter und mein Vater, die in meinen Augen so groß und so stark waren, auf einmal so klein, und haben sich dann von diesen Beamten tatsächlich alles sagen lassen und man hat ihnen die Angst auch angemerkt. Und ich wollte damals schon das Ganze ändern und bin auch wahrscheinlich auch deshalb in die Politik gegangen.
Tolle Geschichte und ich habe auch was dabei gelernt, weil das war mir so nicht ganz klar, dass das ein Jahresrhythmus war. Und wenn wir heute immer davon sprechen, die wollen ja sich gar nicht mit uns, bei uns integrieren. Guck, die leben doch da alle und haben alle ihre Kultur erhalten und sprechen alle noch ihre Sprache. Dann hat man doch sowas, durch solche Mechaniken, Menschen ja auch in so eine Rolle gedrängt, wenn man sie Gastarbeiter nennt und sie sich wirklich nur als Gast fühlen, weil sie ja jedes Jahr damit rechnen müssen, dass sie wieder rausgeworfen werden. Dann lebt man ja auf dem kleinen, bescheidenen Niveau, weil man immer weiß, irgendwann könnte es sein, dass wir die Koffer wieder packen müssen, wieder gehen müssen. Warum sollte so jemand sich versuchen und zu integrieren. Auch das vergisst man heute, wenn man durch Kreuzberg läuft, ist einem das nicht klar, was es eigentlich für Hintergrundmechaniken gab, die da im Prinzip dazu geführt haben. Und das war mir so nicht bewusst. Also insofern, unabhängig von Digitalisierung und allem, fand ich das jetzt wieder nochmal ganz interessant, ganz eingängig. Und ich finde es eine tolle Geschichte. Und großartig, dass das dann dazu geführt hat, dass du dich engagierst, weil das ist für mich aus meiner persönlichen Sicht ja immer etwas, wir können alle rummaulen, aber am Ende muss man einfach mit anpacken. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, dass du dich da bewegen lassen, dann vielleicht durch andere damit anzupacken. Das Interessante ist ja, dass dein Bruder auch in die Politik gegangen ist, ne? Also euch beide hat es dann wohl gegenseitig auch beschäftigt, oder?
Genau, also er ist in Bayreuth in der Politik, er ist im Stadtrat und ich in Nürnberg. Wenn ich ehrlich bin, habe ich ihn auch dazu animiert. Also eigentlich wollte er gar nicht, aber er ist Bautechniker. Und ich fand, dass in einer Beamtenstadt wie Bayreuth ein Handwerker, ein Bautechniker ganz gut wäre, wenn einer im Stadtrat ist, und habe lange Jahre versucht, ihn zu überreden, zu überzeugen. Und mittlerweile ist er auch schon ein paar Jahre ehrenamtlicher Stadtrat in Bayreuth.
Jetzt wollte ich mich gerne mal weiterführen, langsam zur Digitalisierung auch noch kommen. Eine der Fragen, die ich dann immer stelle, ist ja, bist du persönlich digitalisiert worden? Bei vielen meiner Gästen haben wir dann die Gemeinsamkeit zu mir festgestellt, dass wir nämlich alle einen C64-Computer als erstes hatten. Okay. Das liegt auch am Jahrgang. Du bist jünger als ich, deswegen hattest du wahrscheinlich, wenn überhaupt, einen anderen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass deine Eltern gesagt haben, hier Jungs und Kinder, ihr braucht einen LED-PC, lernt mal programmieren. Also wann war bei dir dein erster Kontakt mit der Digitalisierung?
Also es war tatsächlich so, dass irgendwann mal so die Runde gemacht hat, es gibt sowas wie einen Computer. Aber keiner wusste, was man mit so einem Computer macht. Und ich habe dann die ganze Zeit, lag ich meinen Eltern auf den Ohren und habe gesagt, ich brauche unbedingt einen Computer. Computer ist die Zukunft. Ehrlich gesagt wusste ich aber nicht, wozu ein Computer gut sein sollte. Ich habe dann einen gebrauchten Schneider 323, war das, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Das war so ein Schneider. Der hatte eine längere Tastatur mit einem Kassettenfach.
Und du wusstest doch gar nicht, wofür du den hast. Ja.
Richtig. Ich habe gesehen, man kann damit was schreiben. Ich habe auch damit was geschrieben. Aber vor allen Dingen wusste ich nicht, was mit diesem Kassettenfach ist. Ich habe dann, keine Ahnung, da gab es so, also ich hatte einen Schneider 323, ja, mit einem Kassettenfach und habe mir dann auch so eine Kassette mit irgendwelchen Programmen anscheinend, ich wusste ja nicht, was Programme sind, gekauft und habe die dann immer rein und da kamen immer diese Töne so, habe nie verstanden, was das ist. Am Bildschirm kamen dann irgendwelche Zeichen und so weiter, aber ich habe nie verstanden, was das ist.
Cool.
Aber ich wusste damals schon, Digitalisierung und PCs sind die Zukunft. Und dann gab es bei einem großen Discounter den Commodore C64, den ich dann ein paar Jahre später auch bekommen habe. Damals ist mein Bruder in die Ausbildung gegangen und von seinem Ausbildungsgehalt haben wir uns einen Commodore gekauft. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wozu ich den Commodore großartig verwendet habe. Im Grunde genommen waren es nur für Texte, auch überwiegend für Briefe, die ich in erster Linie auch für meine Eltern geschrieben habe. Wenn wir irgendwie der Stadt oder so antworten mussten oder so, habe ich die Briefe per PC gemacht. Aber es war schon eine Generation, also mit 46 Jahren kann man das ja, glaube ich, noch sagen, eine Generation, wo wir in der Schule keine PCs hatten, sondern Schreibmaschinen. Also ich hatte eine mechanische Schreibmaschine und zum Schreibmaschinenunterricht musste jeder von uns seine eigene Schreibmaschine mit in die Schule nehmen. Also da war nichts mit, wenn man sich vertippt hat oder so, dass man schnell auf Löschen oder so geht. Und ich kann mich auch an diese ganz große Diskussion erinnern in den Schulen, als es hieß, dass wir von der Schreibmaschine jetzt übergehen auf Computer, hatten wir wirklich ganz große Diskussionen geführt, dass jetzt unsere Schreibkultur zugrunde geht, weil man mit einem PC, wenn man sich vertippt, auf Delay geht oder so und dann die Fehler korrigieren kann. Ja. Also wir hatten da in den Schulen tatsächlich im gesamten Bildungssystem riesengroße Diskussionen, ne, dass dann irgendwann eine Generation heranwächst, die mit einer Schreibmaschine nichts mehr anfangen kann und die dann nur noch zwei linke Hände hat. Mittlerweile wissen wir, ja, es ist gut so, dass wir mit einer Schreibmaschine nichts mehr anfangen können, weil wir viel weiter sind.
Ich nehme immer gerne auch als Beispiel das Aufkommen des privaten Fernsehens und des Fernsehens als solches. Meine Eltern haben gesagt, ihr verblödet alle komplett, weil ihr alle nur noch vor dem Fernseher sitzt. Meine Eltern sind ja ohne Fernseher aufgewachsen, haben selber nur Nachrichten geschaut. Aus heutiger Sicht sind wir nicht total verblödet. Was man ja eigentlich aus diesen Dingen immer nur mitnehmen muss, aus den Innovationen, man muss sich Gedanken machen, wie man mit den Innovationen umgeht. Aber nur weil sie Dinge verändern, das ist zumindest das, was ich gerne als These aufstelle, nur weil sie Dinge verändern, sind sie nicht gleich böse. Man muss lernen, damit umzugehen. Und ich kenne die Diskussionen, wie gesagt, auch mit dem, was du gerade beschreibst, mit der Schreibmaschine. Und man sieht ja, die Dinge sind anders geworden, aber es ist nicht alles so die Hölle geworden, wie die damals immer geahnt haben. Digitalisierung hat dich ja dann im Beruf wahrscheinlich auch verfolgt, weil im Arbeitsamt hat man ja recht früh wahrscheinlich Computer gehabt. Bist du da direkt eingestiegen an einem Computerarbeitsplatz? Oder ich hatte zum Beispiel noch einen Arbeitsplatz mit Schreibmaschine, als ich angefangen habe zu arbeiten.
Ich bin eingestiegen mit Karteikarten. Ich war zuständig für meinetwegen Buchstaben A bis T oder so und hatte dann die Karteikarten. Wenn jemand gekommen ist, habe ich die Karteikarte rausgenommen, konnte dann sehen, von dann und dann gearbeitet bei der beispielsweise Spinnerei in Bayreuth, dann und dann arbeitslos gewesen, Anspruch auf Arbeitslosengeld so und so viele Tage, davon so und so viel verbraucht und so weiter. Das heißt, ich habe tatsächlich mit Karteikarten angefangen. Ein Jahr später, glaube ich, oder ein paar Monate später, weiß ich gar nicht mehr so genau, haben wir dann umgestellt auf Computer. Auch das war eine riesengroße Diskussion beim Arbeitsamt damals.
Ja, das denke ich mir. Also alleine das könnte man wahrscheinlich auch noch einen Podcast machen, was die Digitalisierung des Arbeitsamtes mit sich gebracht hat. Aber dann sieht man, du warst dann doch auch relativ früh mit dabei. Jetzt schwenken wir da mal ein bisschen über zu deinem Beruf als Politiker. Und ich habe jetzt mir gerade so das Bild vor Augen geführt. Du stehst da eben am Marktplatz oder irgendwo an der Straße mit deinem Schirm. Und da kam die Dame, die du vorhin beschrieben hast. Da erlebt ihr ja Politik hautnah oder Gesellschaft auch hautnah. Die kommen bei euch vorbei, die Bürger, und erzählen euch mal endlich oder können sich euch endlich mal hernehmen und euch das erzählen, was sie beschäftigt. Meine Frage: Kommen da auch mal Leute zu dir und sagen, das mit der Digitalisierung, das müsst ihr stoppen, ändern, anders machen? Weil die kommen bestimmt auch in Reden über Arbeitsbedingungen und Sozialhilfe und Wohnungssituationen in Großstädten. Kommt jemand und fragt mal nach Lösungen für die Digitalisierung?
Also Digitalisierung ist an den Infoständen, die wir oft machen, tatsächlich kaum Thema gewesen. Okay. Wenn, dann waren das eher so jüngere Leute, die gekommen sind und gesagt haben, okay, im richtigen Leben haben wir ein iPhone oder ein Smartphone, ein Samsung oder sonst was, haben ein PC oder haben Laptops, die super sind, und in der Schule arbeiten wir noch mit Technik, die absolut veraltet ist. Hm. Und da muss man was ändern. Also das war dann tatsächlich in die Richtung, dass wir die Hardware, die Endgeräte in den Schulen dringend modernisieren müssen. Aber großes Thema war bisher Digitalisierung auf dem Marktplatz eigentlich nicht.
Glaubst du, dass das den Leuten vielleicht noch gar nicht bewusst ist, wie sehr die digitale Transformation ihr Leben verändert und die Gesellschaft beeinflusst, und dass sie das deswegen nicht artikulieren? Oder sind die anderen Probleme einfach noch relevanter und direkter und größer für die Bürger, die bei dir vorbeikommen?
Möglicherweise ist auch die Angst, dass eben vieles sich verändert und man mit diesen Veränderungen nicht klarkommt. Hm. Möglicherweise ist es auch tatsächlich die Angst, dass man eben aus diesem Grund diese Themen nicht anspricht. Aber in der Regel ist es schon so, wenn jemand am Infostand zu uns kommt, dann geht es eher um andere Themen. Da geht es um die Zukunft des Arbeitsplatzes, da geht es darum, ob eine alleinerziehende Mutter einen Kita-Platz bekommt oder nicht. Oder wie die Schule ausgestattet ist, das sind eher so die Themen, die wir an den Infoständen mitbekommen. Und seit 2015 war ja Thema Nummer 1 an jedem Infostand Flüchtlinge.
Mir ging jetzt gerade durch den Kopf, du tauschst dich ja bestimmt auch mal mit den Kollegen aus anderen Parteien aus. Würdest du sagen, das kann ich für die auch so bestätigen? Also nehmen wir mal die Partei raus, die am meisten versucht hat, von dem Migrantenthema zu profitieren. Nehmen wir mal die AfD raus, aber sagen wir mal die Grünen zum Beispiel oder die FDP, glaubst du, bei denen ist es ähnlich, oder könnte es auch mit der Positionierung, nenne ich es jetzt mal, der SPD zu tun haben, dass Bürger zu euch mit den spezifischen Themen kommen, die sie der SPD zuordnen, und mit Digitalisierung vielleicht woanders hingehen?
Nee, also ich tausche mich tatsächlich auch mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch von der CSU, von den Grünen und von der FDP aus. Auch sie haben als Thema Nummer 1 eben, wie die Situation im Bildungsbereich ist, wie die Situation der Familien ist, der Kinder, wie die Arbeitsplatzsituation, die Zukunft der Arbeitsplätze etc. sind im Grunde genommen eher so die Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Man muss sich aber auch vorstellen, wenn man jetzt am Marktplatz mit einem Infostand dort steht, glaube ich, dass eher jemand kommt, um entweder den Politiker, die Politikerin kennenzulernen. Okay, dann kommt man auch mal auf Themen wie Digitalisierung und wie wichtig Digitalisierung ist. Aber in erster Linie kommen schon Menschen, die eher ein konkretes Anliegen haben. Mhm. Okay. Und die Digitalisierung kann man ja nicht so konkret machen wie eine Mutter, die keinen Kindergartenplatz bekommt. Stimmt. Und ihren Job dafür kündigen muss. Ne? Ja, ja. Es liegt auch in der Natur der Geschichte. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Veranstaltungen, die wir besuchen, wo es um Digitalisierung der Wirtschaft geht, wo auch wir insbesondere auch als SPD-Fraktion auch Expertinnen und Experten zu uns einladen, die uns dann erklären, was Digitalisierung bedeutet und wie es die Welt verändern wird. Und wir haben natürlich auch Diskussionen. Tatsächlich vor Corona hatte ich das Gefühl, dass wir weniger über Chancen, sondern eher über Gefahren von Digitalisierung gesprochen haben. Und das erschreckt mich. Ich hatte heute in meinem Büro ein Gespräch mit einem jungen Mann, der gerade seinen Master macht, der auch in Finnland war. Und der sagt, er war neben dem Studium auch so ein bisschen in Finnland unterwegs und war in einer Region, wo es mehr Bären als Menschen gab. Und auch dort hatte er 4G-Empfang. Und dann ist er zurückgeflogen und kam in Berlin an und hatte am Flughafen Berlin nur E-Empfang und nicht mehr 4G. Also auch da müssen wir tatsächlich schauen, ob Digitalisierung tatsächlich nur Gefahren bringt, sondern auch Chancen. Und ich habe schon das Gefühl, dass der typische Deutsche, also auch wir, eher erstmal skeptisch sind und abwarten. Und wir gehen immer davon aus, dass dann andere Länder die Fehler machen, aus denen wir lernen können. Aber das können wir uns bei der Digitalisierung nicht erlauben, weil ein halbes Jahr verschlafen ist eben eine Ewigkeit, genau, was Digitalisierung angeht.
Genau, das wollte ich jetzt gerade noch hinzufügen. Auch das Bild nochmal von dem Treffen am Marktplatz am Schirm da aufnehmen. Nicht alle Dinge, die da geäußert werden, sind die wichtigen. Gerade die, die man nicht greifen kann, sind dann vielleicht so unterschwellig wichtige Dinge, die vielleicht mal gefährlich werden oder Wettbewerbsfähigkeit einschränken, die unterschwellig sind. Also man kann es greifen und sagen, oh, heute waren wieder 5 Leute bei mir, die nach Wohnraum suchen. Ein Riesenproblem und das muss man auch anpacken. Aber so ein Thema wie die Digitalisierung, wie du richtig sagst, ist nicht greifbar. Und da liegt ja auch dann wieder eine Gefahr drin, dass man das, genau, verschläft und nicht anpackt. Und das im Prinzip jetzt mit anderen Worten ausgedrückt, was du ja auch meinst. Und also ich ja jetzt, wie gesagt, als bekennender Digitalisierungseuphoriker bin ja sowieso der Meinung, dass es eigentlich mehr Chancen gibt, als es Probleme gibt. Ich habe immer so eine Idee im Bauch, die schmeiße ich dir auch nochmal hin. Vielleicht habt ihr bei der SPD Lust, das aufzunehmen. Ich bin immer der Meinung, wir bräuchten mal eine Data Love Kampagne. Eine Kampagne, wo es darum geht, dass man Daten lieben kann. Liebe ist ja nicht nur blindes Vertrauen, sondern das ist ja auch immer kritische Reflexion mit dem Partner, den man liebt. Ne? Insofern aber einen positiven Zugang, das sehe ich im Prinzip in Deutschland ganz ähnlich. Wir sind immer so gleich, ist alles so negativ. Wir fangen erstmal an, über den Datenschutz uns Gedanken zu machen, anstatt über die Chancen nachzudenken und dann abzuwägen, welches Risiko gehen wir auch auf Seiten des Datenschutzes ein. Insofern schön, wenn du das da schon so spürst und erkennst. Und vielleicht habt ihr ja Lust, mal eine Data-Love-Kampagne zu machen.
Darf ich da direkt was dazu sagen? Vielleicht brauchen wir auch vorgeschaltet noch was anderes. Also ich habe das Problem mit unserer zweijährigen Tochter aus dem Nähkästchen geplaudert jetzt. Sie liebt YouTube-Videos und sie kann erstaunlich gut mit YouTube-Videos umgehen. Das heißt, sie nimmt mein Handy, geht auf YouTube oder auf YouTube Kids und holt sich die Videos, die sie interessieren, und schaut diese Videos an. Ich habe tatsächlich dann auch immer im Nachgang, schaue ich immer, welche Videos sie anschaut. Also das sind Kinder, die Spielsachen auspacken oder Kinder, die jetzt irgendwie Farben erklären oder ihren Alltag zeigen etc. Und tatsächlich ist es so, dass meine zweijährige Tochter anscheinend irgendwie mit dem Trend geht, also die Videos, die sie nicht sehen will, sind, wenn ich dann anschaue, tatsächlich Videos, die kaum jemand anklickt. Und die Videos, die sie unbedingt sehen will, schaue ich dann im Nachgang, das sind dann Videos, die, keine Ahnung, 80 bis 380 Millionen Mal schon angeklickt wurden. So, und sie lernt jetzt Türkisch, sie lernt Russisch, sie unterhält sich in der Früh auch teilweise mit 2 Jahren, ne, grüßt sie uns auf Englisch. Und wenn wir unterwegs sind im Restaurant, und unsere Kleine möchte ein Video schauen, dann hat man schon so das Problem und sagt, was werden jetzt die anderen über einen denken? Das Problem hätten wir jetzt nicht, wenn unser Kind sagen würde, ich möchte jetzt im Restaurant lesen oder so. Ne? Ein Buch würden wir ihr ohne Probleme in die Hand geben und wären dann auch noch stolz drauf. Aber ein Smartphone oder ein iPad oder so, da muss man sich in der Gesellschaft dafür schämen. Und ich glaube, das muss man nicht, weil dieses Kind mit 2 Jahren so toll auch mit diesem Smartphone umgehen kann. Und ich merke tatsächlich, dass mein Kind schon sehr vielseitig auch geworden ist. Schon allein wegen den Sprachen etc. Das heißt, diese digitalen Medien schaden nicht nur, sondern die bringen unheimlich viel.
Da hast du einen interessanten Aspekt angesprochen. Also das kenne ich ja schon von mir sogar fast. Und das als Euphoriker, dass ich auch ja manchmal so gucke, wenn dann Kinder den ganzen Abend nur am Handy hängen, am Handy der Eltern, dass ich da auch denke, warum wird das so ruhig gestellt? Und du hast vollkommen recht, selbst ich würde auch, wenn das mit dem Buch da sitzen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, oh wie toll, liest das schon so. Ja, also in der Tat muss man das wieder selber machen, muss ich mich selber dahinter nochmal hinterfragen. Jetzt dir eine Frage als Politiker zugespielt. Siehst du da eine Chance der Politik, diese Wahrnehmung von Digitalisierung zu verändern?
Ja, auf alle Fälle. Wir haben ja mit Judith Gerlach jetzt auch in Bayern seit einigen Jahren eine Digitalministerin, die ich auch sehr schätze. Allerdings muss ich einschränkend dazu sagen, dass vor allen Dingen die Corona-Zeit die Sternstunde einer Digitalministerin sein müsste. Aber entweder sie von Herrn Ministerpräsidenten Markus Söder so überstrahlt wurde, dass sie gar nicht in der medialen Aufmerksamkeit vorgekommen ist. Aber ich glaube schon, dass wir mit einer jungen digitalen Ministerin auch einiges reißen können, auch in der Wahrnehmung der Menschen einiges reißen können. Wir wissen jetzt, dass jeder in diesem Land begriffen hat, dass unsere Schulen digital werden müssen, dass Fernunterricht über digitale Medien keine Gefahr, sondern die größte Chance unseres Bildungssystems sind. Und wir haben auch gesehen, wie schnell man auch sich umstellen muss. Ich liebe mittlerweile Videokonferenzen, weil das auch sehr viel Zeit spart. Also wenn ich nach München fahre, bin ich mit von zu Hause raus, im Parlament ankommen, 2 Stunden zurück, teilweise für eine Sitzung, die 1 Stunde dauert. Oder das beste Bild für mich ist, wenn Staatschefs sich getroffen haben bisher, wie viele Flugzeuge in der Luft waren, wie viele Staatskarossen vorgefahren sind, wie viele Sicherheitsleute etc., ne? Wie viele Hotels dort dann auch in Beschlag genommen wurden, weil die Kanzlerin oder der amerikanische Präsident da war. Und das kann man alles auch digital machen. Also Digitalisierung birgt auch sehr viele Chancen, was den Umweltschutz angeht. Von dem her ist Digitalisierung tatsächlich jetzt nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern auch aus Überzeugung eines der größten Themen und Herausforderungen unserer Zeit.
Wenn du mich jetzt als Bürger Bayerns das fragen würdest, ob ich damit zufrieden bin, da gehe ich ja gar nicht so sehr konkret auf dich als SPD, sondern da haben wir ja nun andere in der Verantwortung im Moment, aber letztendlich, wenn wir daran denken, denken wir an die gesamte Politik. Wenn du mich da jetzt fragen würdest als Bürger mit Kindern in den Schulen in Bayern, dann würde ich sagen, Wahnsinn, wie langsam das alles geht, wie kompliziert das alles zu sein scheint. Ich muss auch aufpassen mit den Geschichten sicherlich, die ich da erzähle, weil manchmal ist es nur die halbe Wahrheit, die mir ein Lehrer oder ein Rektor erzählt, aber alleine die WLAN-Ausstattung in dem Gymnasium in Herzogenaurach, da hätte man sich die, kann man sich die Haare raufen, wenn man sich die Geschichten anhört, wo dann Verantwortlichkeiten von Stadt und Landkreis aufeinandertreffen und da bricht das volle Chaos aus. Ich erzähle es jetzt nur deswegen so gerne emotional für dich zur Einstimmung. Jetzt im Rückblick oder auch nach vorne geblickt, war die Politik da vielleicht zu nachlässig, zu langsam? Gibt es Dinge, wo ihr nach vorne gerichtet in Zukunft mehr anpacken müsst aus deiner Sicht?
Natürlich waren wir zu langsam. Ich könnte es jetzt schönreden, aber ich glaube, wir brauchen es nicht schönreden. Spätestens die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass wir einfach die letzten Jahre verpennt haben. Es war auch tatsächlich auch die Angst, das große Thema, was du auch angesprochen hast, Datenschutz. Das bedeutet, sobald man etwas macht, wo man auch nicht weiß, wo landen diese Daten, wo werden diese Daten gespeichert, ist man natürlich als Politiker immer lieber auf der sicheren Seite und sagt, nee, das wollen wir nicht. Im Grunde genommen muss man aber auch sagen, dass die Digitalisierung auch insbesondere in der Politik noch etwas verhalten zur Sprache gebracht wird, weil auch viele mit der Digitalisierung wenig anfangen können. Also viele hatten bis vor ein paar Jahren noch kein Smartphone und die, die ein Smartphone hatten, wurden verteufelt. Oder wenn man in einer Sitzung mal mit dem Smartphone sitzt und nebenbei noch E-Mails checkt oder so, weil gerade das Thema, was auf der Tagesordnung ist, nicht gerade das Fachthema von einem ist, wird man dann immer belächelt. Und wir hatten auch tatsächlich Diskussionen, auch in anderen Fraktionen gibt es die Diskussionen, ob man zu Fraktionssitzungen Smartphones, Laptops und so weiter verbietet. Ja. Und also die Diskussionen haben wir auch geführt. Ja, ja, ja. Und im Grunde genommen zeigt es auch, dass immer noch sehr viele in der Politik sind, die mit Digitalisierung und den neuen Medien auch relativ wenig anfangen können. Mhm. Also wenn wir jetzt sehen, dass in manchen Städten auch Bürgermeisterinnen oder Oberbürgermeister keine Social-Media-Accounts haben. Mag sein, dass es einen selber schützt, weil dann der Eindruck entsteht, hoppla, da gibt es niemanden, der diesen Oberbürgermeister kritisiert. Also das beste Beispiel ist, wenn ich Videos von Markus Söder anschaue, wie viele negative Kommentare drunter stehen, muss man schon sagen, natürlich, Social-Media bedeutet auch, sich schutzlos den Meinungen auszuliefern. Mhm. Und natürlich gibt es dann neben den Tausenden, die einem zustimmen, auch Tausende, die das kritisch sehen. Und das erzeugt dann in der Öffentlichkeit vielleicht das Gefühl, wow, also es gibt so viele, die mit der Meinung von Markus Söder nicht einverstanden sind. Aber es gehört natürlich auch viel Mut dazu, sich dem zu stellen. Da gibt es natürlich welche, die sagen, okay, Social Media ist für mich immer relativ viel Kritik und so, ich halte mich da raus. Und es gibt immer noch viele Bürgermeister und Oberbürgermeisterinnen, die keine Social-Media-Kanäle haben. Und ich finde, das müsste auch die Normalität sein. Ich für mich mache das jetzt so, dass ich tatsächlich zu den Sitzungen im Bayerischen Landtag kaum Papier mehr mitnehme, kaum Papier. Höchstens noch die Tagesordnung ausdrucke und alles andere habe ich auf meinem Tablet und habe die Tagesordnung in der Regel in Papierform, damit ich nachverfolgen kann, welchen Tagesordnungspunkt wir haben und ich nicht auf dem Tablet hin und her springen muss. Ansonsten mache ich mittlerweile alles absolut digital. Mein Büro bereitet mir die Hintergrundinformationen vor, die kommen auf Dropbox. Ich habe direkt live Zugriff drauf und kann mich sofort darauf vorbereiten. Digitalisierung bedeutet natürlich auch im Leben eines Politikers unheimlich viel Erleichterung. Sitzungen, die ich bei mir im Büro mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt habe, die können wir uns alle sparen. Wir telefonieren kurz. Ich sage, in welche Richtung ich die Vorbereitung haben möchte. Und dann kommt es auf Dropbox. Und wenn ich noch was brauche, schreibe ich eine kurze E-Mail oder eine WhatsApp oder rufe nochmal schnell im Büro an. Und dadurch hat man auch als Politiker viel mehr Zeit, um draußen vor Ort präsent zu sein und sich auch tatsächlich um die Themen vor Ort zu kümmern und nicht irgendwie, wie organisiere ich jetzt mein Büro? Und das sollte aber auch Hauptaufgabe eines Politikers, einer Politikerin sein, vor Ort zu sein und zu schauen, was kann ich draußen besser machen.
Genau, das wollte ich dazu noch einhaken. Bist du repräsentativ für die Politiker, sagen wir es jetzt mal in Bayern, für die Politiker, die du kennst? Oder würdest du sagen, naja, über Dropbox arbeiten vielleicht im Moment 20%, die anderen arbeiten noch altherkömmlich mit Aktenordnern und so?
Ich würde sagen, so ungefähr 70% mittlerweile.
Okay,
cool. Also das ist aber wirklich mein persönlicher Eindruck. Vielleicht habe ich auch mit den jüngeren Abgeordneten mehr Kontakt im Bayerischen Landtag, parteiübergreifend. Aber mein Eindruck ist schon so 60-70% mittlerweile über digitale Medien und 30%, die noch mit Papierstapeln rumlaufen.
Okay. Ich muss jetzt auch noch mal ein paar Schritte zurückgehen, als du das Thema mit Markus Söder, den Filmen, angesprochen hast und dass er sich ja dann damit dem Hass und so weiter stellt. Das muss ich bei dir natürlich umso mehr noch konkret nachfragen, weil als Politiker mit Migrationshintergrund ist man wahrscheinlich noch viel mehr Ziel von Hass, der sich da im sozialen Medien entlädt. Ist das für dich ein Thema? Wie gehst du damit um? Wie bist du darauf geschult worden? Wie ist dein dickes Fell gewachsen, damit du damit umgehen kannst?
Ja, also geschult wird man da nicht. Vielleicht ist die Meinung etwas anders, aber die Wahrheit weicht da schon so von der öffentlichen Meinung ab. Man ist als Politiker tatsächlich auch, was das angeht, ziemlich alleingelassen, muss man schon sagen. Also konkretes Beispiel, ich hatte vor 3 Jahren die letzten Morddrohungen, wo ich dann auch Briefe im Briefkasten hatte, anonyme Briefe, aber in meinem Hausbriefkasten muss man, ne? Und nach dem Umzug auch in der neuen Adresse etc., also schon sehr konkret. Oder dann Anrufe wie, wenn sich dieser Ausländer aus der politischen Bühne nicht verabschiedet, dann bringen wir ihn und seine Familie um oder so. Ne? Dann wird es angezeigt bei der Polizei, die vom Staatsschutz kommen. Und ehrlich gesagt, hört man dann auch nichts mehr. Mhm. Wenn man dann den Polizeipräsidenten anruft, das war vor 3 oder 4 Jahren der Fall, dann bekommt man die Antwort, ja, wenn es konkret gewesen wäre, hätten wir uns schon bei Ihnen gemeldet. Aber nachdem wir uns bei Ihnen nicht gemeldet haben, können Sie davon ausgehen, dass es irgendwelche Spinner waren oder so. Ne? Mhm. Aber nach einer Morddrohung will man eigentlich schon wissen, war das ein Spinner? Ja. Was war das für ein Spinner? Weil wenn was passiert, ist es dann halt zu spät. Also jetzt der Hass im Netz, muss ich sagen, ist zwar mehr geworden, aber ich gehe jetzt auch anders damit um. Das heißt, es gab Zeiten, wo ich auf Facebook, Instagram, insbesondere aber auf Facebook, Kommentare gelesen habe, die mich dann persönlich getroffen haben, die in mir was gemacht haben, die mich beschäftigt haben etc. Mittlerweile beschäftigen mich diese Kommentare gar nicht, weil wir jetzt wieder auf Markus Söder, meine Frau sagt immer, du Arif, schau dir mal die Kommentare unter Markus Söders Posts an, dann siehst du, dass nicht nur ein einfacher Abgeordneter, sondern sogar der große Ministerpräsident auch massiv kritisiert wird. Aber wir sollten schon in Zukunft unbedingt etwas dagegen tun, dass Menschen auch unter der Gürtellinie auch angegriffen werden. Das ist schon auch ein wichtiges Thema. Was ich aber jetzt nicht als Problem der Digitalisierung, sondern tatsächlich kann man ja sowas mit den richtigen Gesetzen auch durchaus machen. Wir könnten beispielsweise auch im Bayerischen Landtag eine Stelle dafür einrichten, die beispielsweise, wo jeder Abgeordnete nicht selber zur Polizei gehen muss, um was anzuzeigen, also von sich aus, sondern diese Stelle, die dann auch prüft, ob das nur eine Beleidigung war oder ob das eine Drohung ist etc., dass man auch sowas effizienter machen kann. Auch für Kommunalpolitikerinnen und Politiker und auch für Menschen, die insgesamt auch in der Öffentlichkeit stehen, könnte man schon von staatlicher Seite Stellen einrichten, die drüber schauen und sagen, sie wurden da jetzt nicht nur beleidigt, sondern das ist auch eine Straftat. Wir helfen ihnen dabei. Also da kann man als Staat schon einiges auch tun.
Genau, da hast du jetzt im Konjunktiv gesprochen. Gibt es also offenbar noch nicht so eine Stelle?
Nein, gibt es nicht.
Das liegt wahrscheinlich an den fehlenden Talenten, die sich damit beschäftigen könnten, oder? Weil wenn ich mir überlege, was alleine die Polizei braucht, um zum Beispiel Pädophilie im Netz zu verfolgen. Das sind ja, nicht 3, sondern Tausende von Spezialisten, die man dafür braucht. Also liegt es eher an den fehlenden Talenten oder an politischem Willen?
Fehlende Talente, fehlende Technik und auch eventuell am Geld.
Eine Frage, die mir jetzt gerade, als wir da gesprochen haben, noch durch den Kopf ging. Was hat denn der Auftritt von dem Rezo bei dir ausgelöst? Also dieser YouTuber, der dieses CDU-Bashing, nenne ich es jetzt mal, betrieben hat in einer Stunde Video. Das hat ja einen riesen Aufruhr mit sich gebracht. Wie hast du das für dich eingeordnet, als du das gesehen hast? Gar nicht so sehr, ob das jetzt inhaltlich richtig war, sondern die Bedeutung, Relevanz für die Politik.
Also ich war da mitten im Landtagswahlkampf und war natürlich auch sehr viel mit jungen Menschen unterwegs. Also erstens junge Menschen, die bei mir Praktikum gemacht haben, die mir am Infostand geholfen haben, aber auch junge Menschen, die ich in der Schule besucht habe und auch vor Ort zum Infostand gekommen sind und mit mir gesprochen haben. Bei den jungen Menschen hat es eine sehr große Auswirkung gehabt. Ich bin aber ehrlich, ich habe keinen Jugendlichen gesehen, der dieses Video von Anfang bis zum Ende geschaut hat. Ja. Das heißt, jeder hat drüber gesprochen. Wenige wussten, dass es ein CDU-Bashing war. Viele haben gesagt, Politik-Bashing, ja, weil ihr Politiker macht ja alles falsch und für junge Menschen macht ihr gar nichts und so. Aber tatsächlich habe ich niemanden gesehen, der dieses Video von Anfang bis zum Ende geschaut hat. Ich gebe auch offen zu, auch ich kenne nur Auszüge aus diesem Video. Mhm. Aber wir sehen, dass auch ein Video, was nicht alle gesehen haben, trotzdem zu einem Massenphänomen wird und vor allen Dingen junge Menschen total begeistert sind, weil sie das von anderen gehört haben oder weil sie nur wenige Sekunden auf YouTube oder sonstigen Kanälen gesehen haben. Da sehen wir auch die Macht der Digitalisierung und vor allen Dingen auch die Macht von Social Media. Es ist tatsächlich so, dass wir uns auch ernsthaft in der Partei Gedanken darüber machen, wie wir unsere zukünftigen Wahlkämpfe machen, ob wir mehr auf Zeitungen setzen oder ob wir mehr auf digitale Medien setzen. Und ich glaube schon, dass es eher die Zukunft ist, die digitalen Medien.
Dann war es ja auch ein gewisses Wachrütteln. Das sage ich dann immer zu dem Rezo. Der hat ordentlich wachgerüttelt, die gesamte Politiker-Community. Was man zum Beispiel gesehen hat, für mich gefühlt, am meisten haben sich die reingesteigert, die am wenigsten Erfahrung mit dem Umgang mit sozialen Medien hatten, aus meinem Gefühl heraus. Weil man muss das auch immer einordnen, wenn da, wie du sagst, da 1 Million Klicks sind, dann hast du ja gerade auch erwähnt, viele von den jungen Leuten haben es ja gar nicht bis zum Ende angeschaut. Und wenn ich mit jungen Leuten oder mit meinen Kindern darüber gesprochen habe, die haben trotzdem allem eine differenzierte Sicht auf das, was der da von sich gegeben hat. Also da ist eine Aufregung entstanden, die vielleicht ein bisschen überzogen war, aber ein bisschen die Politiker-Community wachgerüttelt hat. Wir haben so oft gesprochen vom Rathaus und dem Sonnenschirm, der da ist. Wirst du in der Zukunft solche Rathaustreffen auch im Internet mal veranstalten? Also zum Beispiel könnte man sich ja ein Online-Zoom-Meeting vorstellen, das offen ist.
Ja, auf alle Fälle. Wobei ich aber trotzdem dazu sagen muss, das eine soll jetzt das andere nicht unbedingt ersetzen, sondern ergänzen. Weil der Kontakt vor Ort zu den Menschen ist schon etwas anderes, als irgendwie vorm Rechner zu sitzen. Das habe ich natürlich vor, auch so Online-Sprechstunden. Allerdings möchte ich natürlich auch trotzdem weiterhin auf der Straße präsent sein.
Ja, die Mischung macht's, nicht? Also ich bin in meinem Rotary-Club verantwortlich für das Thema Internet seit 5, 6 Jahren. Als ich das Amt neu bekommen habe, habe ich einen euphorischen Vortrag gehalten, wie wir in Zukunft Online-Meetings machen könnten. Das fanden die Mitglieder im Club, die Freunde dort, nicht so gut. Seit Corona haben wir auf einmal solche Online-Meetings. Sind jetzt aber alle froh und ich persönlich auch sehr froh, dass wir jetzt sogenannte Hybrid-Meetings haben, also eine Mischung, dass wir uns auch mal persönlich sehen. Ein Teil davon kommt, der Leute kommen persönlich, andere schauen dann über Zoom zu. Also ich würde dir auch völlig beipflichten, gerade ihr Politiker, ihr braucht auch den persönlichen Kontakt. Aber so eine Online-Sprechstunde wäre auch mal was Cooles. Vor allem würdet ihr es auch leichter machen, für Leute, die nicht auf dem Marktplatz vorbeilaufen, so wie ich zum Beispiel, dass mit euch mal ins Gespräch kommt.
Was natürlich für einen Politiker, für eine Politikerin auch ganz wichtig ist, sind auch insbesondere Social Media, und das sehe ich auch. Ja. Und die Schwierigkeit ist aber, wenn man das richtig machen will, dann ist das schon Höllenarbeit, muss man schon sagen. Es ist jetzt nicht so, dass man ein 2-Minuten-Video in 2 Minuten dreht. Also mir passiert es oft, erstens, bei einem 2-Minuten-Video will ich nichts ablesen, weil das auch sonst blöd kommt, ne, wenn man nicht in die Kamera schaut und die ganze Zeit abliest oder so. Und in einem 2-Minuten-Video weiß man auch, wie viele Buchstaben da drin sind. Und da weiß man auch, dass man sich irgendwo mal verspricht und dann dieses Video wieder neu drehen und so weiter. Ne. Das heißt, es ist schon auch verdammt viel Arbeit. Ein Video, was 1 Minute dauert, kann teilweise auch tatsächlich in 2 Minuten gedreht werden. Es kann aber auch 4 Stunden dauern, ne? Je nach Tagesform. Und ich habe bisher immer so gemacht, dass ich sehr viel unterwegs war, weil jetzt auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen von mir im Bayerischen Landtag sagen, Mensch, Arif, du warst ja in diesem Sommer total präsent und du warst ja überall und willst du noch was werden oder so. Ne? Meine Antwort darauf ist immer, nein, nein, ich war schon immer so fleißig. Ich war schon immer sehr viel unterwegs. Allerdings hatte ich das Ganze nicht auf Instagram oder auf Facebook gepostet. Jetzt mache ich das, und das muss man auch als Politiker tatsächlich lernen, dass man vor jedem Termin sich 5 oder 10 Minuten Zeit nimmt, um auf Social Media irgendwas zu posten, zu sagen, ich bin jetzt gerade unterwegs zu der Firma so und so. Ich möchte mit dem Geschäftsinhaber Hans Meyer über die und die und die und die Themen reden. Ich bin gespannt und werde euch danach berichten. Und wenn man von diesem Termin rauskommt, muss man sich eigentlich auch eine 1/2 Stunde Zeit nehmen, um dann ein Resümee zu ziehen und reinzuschreiben, ich habe mit Hans Meyer das und das und das und das und das besprochen, habe aus diesem Gespräch für meine politische Arbeit die und die und die Konsequenzen gezogen und am besten auch noch ein Video dazu machen, kommt super, ist aber so aufwendig, dass man, wenn man ehrlich ist, wenn ich sehe, wie dicht getaktet auch meine Tage teilweise sind, kann man sich die Zeit meistens nicht nehmen. Das heißt, ich finde, dass jede Politikerin, jeder Politiker, der das hauptamtlich macht, wir haben ja alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur auf die wissenschaftliche Seite schaut, sondern auch tatsächlich bei der Mitarbeiterauswahl auch darauf schaut, wie digital ist jemand und vor allen Dingen, wie geht diese junge Frau, wie geht dieser junge Mann auch mit Social Media, mit neuen Medien auch um? Und das ist tatsächlich ein Umdenkprozess auch für mich, dass ich sage, nicht nur fleißig arbeiten, sondern auch fleißig posten, damit Menschen sehen, ey, der tut was. Ne?
Und das ist ein schönes Beispiel. Das weiß ich total einzuschätzen, was du jetzt erzählst, weil alleine von dem Podcast könnte ich ähnliche Dinge erzählen. Wenn die Leute mich immer fragen, ja, das ist doch so viel Arbeit, das aufzunehmen und vorzubereiten, dann sage ich immer, der größte Teil interessanterweise ist eher hinten raus die Vermarktung und die Zurverfügungstellung des Contents. Also das dann zu posten auf verschiedenen sozialen Medien führt jetzt zu weit, wenn ich davon erzähle, aber ich weiß es total einzuschätzen. Man sieht auch, dass es ja ein Lernprozess ist und alleine Mitarbeiterauswahl, man schmeißt ja auch nicht einfach irgendwelche Leute raus, wo man denkt, das passt jetzt nicht, was auch immer. Das ist ein Prozess, das dauert eine Weile, bis man das Team gefunden hat, das sich da an der Stelle auch gut ergänzt. Und es muss ja auch harmonieren. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin von dir dich fotografiert und von dir Statements auf deinem Account abgibt, das muss ja harmonieren. Das ist ja nicht von heute auf morgen so. Also insofern habe ich da totales Verständnis dafür und habe jetzt persönlich für mich schon mal die Idee, die immer auf euch Politiker so schimpfen, euch immer so bashen, ein Stück weit stimme ich denen natürlich manchmal zu, weil wenn ich dann sehe, dass Dinge nicht gehen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, zu dem Gegenüber hast du einen Kanal auf Social Media. Machst du das denn? Und viele von denen, die lauthals kritisieren, haben das nämlich selber gar nicht und wissen gar nicht, was für eine Arbeit das zum Teil ist. Jetzt haben wir schon ganz viel über dich und die Digitalisierung von dir und der Politik und den Themen in der Politik gesprochen, die Veränderung oder deine Tätigkeit in der Politik rund um das Thema Digitalisierung. Ich hatte ja auch die Idee, über das Thema Migrationscommunity zu sprechen. Ich schaue jetzt ein bisschen auf die Uhr. Wir hatten vorher kein hartes Ende vereinbart. Musst du jetzt los und weiter? Hast du einen Anschlusstermin sonst?
Also ich habe noch ungefähr 5 Minuten.
Das ist jetzt wirklich nicht schade. Das war ja eigentlich mal der Einstieg unseres Kennenlernens. Sagen, entweder verschieben das auf ein anderes Mal oder wir belassen es jetzt mal, weil ich fand es jetzt ein ganz toll spannendes Gespräch. Ich muss jetzt an der Stelle unbedingt nochmal für die Zuhörer auch eins nochmal betonen. Wer in Bayern in die SPD geht und dort in den Landtag und das sich auch zutraut mit Migrationshintergrund, du hast ja selber vorhin gesagt, das ist nicht immer das Leichteste, da gibt es immer noch Berührungsängste. Das finde ich wirklich beachtenswert, dass es Menschen gibt, die sagen, egal, ich stehe für meine Sache ein und so ordne ich dich jetzt ein bisschen ein, Arif, dass du so jemand bist, ich stehe für meine Sache ein, weil die SPD hat nicht Riesenchancen, mal die Regierung zu stellen in Bayern. Zumindest bisher nicht. Wer weiß, was in der Zukunft ist. So haben wir jetzt, glaube ich, tolle Insights bekommen in das operative Leben eines Politikers und ein paar Insights, wie du über das Thema Politik und Digitalisierung denkst. Insofern würde ich sagen, können wir an der Stelle auch einen Schnitt machen. Es sei denn, und die Frage stelle ich auch allen, du hast noch eine Frage, wo du sagst, Mensch Jan, also dass du das nicht gefragt hast, das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Also die Frage würde ich ja gerne noch beantworten.
Wir können aber tatsächlich auch wieder einen nächsten Termin machen, wo wir über Digitalisierung und Migration und Migranten reden. Auch wir im Bayerischen Landtag machen uns natürlich Gedanken darüber, in Corona-Zeiten insbesondere, wie wir auch insbesondere Sprachkurse digitalisieren, wie wir auch Aufnahmezentren, wo Flüchtlinge leben, auch digitalisieren können, WLAN und so weiter. Ne? Ein ganz großes Thema und logischerweise ist auch die Situation, insbesondere auch zu Corona-Zeiten, bei Migranten etwas andere. Erstens die Eltern, die mit Digitalisierung wenig anfangen können. Um die 55% der Kinder und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund wurden mit Fernunterricht von den Lehrerinnen und Lehrern erreicht, weil sie auch die entsprechenden Endgeräte hatten. Und der Anteil bei Migrantenkindern liegt bei 30%. Das heißt, da hat man auch nicht jeden erreichen können. Und wir können auch gerne mal über das Thema, wie wirkt sich Digitalisierung auf die zukünftige Arbeitswelt aus? Und wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer? Weil es auch da Studien gibt, die besagen, dass Migrantinnen und Migranten 3-mal so oft von Arbeitslosigkeit bedroht sind durch Digitalisierung der Arbeitswelt. Auch das ein sehr spannendes Thema, können wir gerne machen. Ich freue mich und du bist ein toller Gesprächspartner.
Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, Arif, und das würde ich wirklich gerne machen, dass wir vielleicht sogar nochmal 2 aufnehmen, weil das sind echt 2 große Blöcke und du hast gerade tolle Themen angeschnitten, die würde ich gerne mal vertiefen. Da finden wir einen neuen Termin. Ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Tag noch heute und dann machen wir einen neuen Termin für die anderen beiden Podcasts.
Ebenso, herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Alles Gute erstmal, bis dann. Tschüss.
Danke, tschüss.
Und das war's schon wieder. Das war eine weitere Ausgabe des Podcast Digital Live Talk. Mir hat's wie in allen anderen Folgen auch wieder wahnsinnig Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich freue mich über jede Form von Feedback an podcast@defacto.de. Bleibt gesund bis zur nächsten Folge und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao, ciao.
Digital Life Talk
mit Jan Möllendorf.